Tak man elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund um elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 12. Folge des Elementarbildung.at Podcasts. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Vor genau 3 Wochen, am 24. Jänner, hat in Österreich der 6. Tag der Elementarbildung stattgefunden. In Folge 10 dieses Podcasts habe ich mit Natascha Zaslimi bereits vorab darüber gesprochen und jetzt ist es an der Zeit, zurückzublicken. Das machen wir mit einem Mitschnitt der damaligen Pressekonferenz von NEBÖ. Aber bevor wir uns diese anhören, freut es mich besonders, Bundespräsident Alexander Van der Bellen höchstpersönlich zu Wort kommen zu lassen, sozusagen. Er hatte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums zum Tag der Elementarbildung in Wien eine Videobotschaft aufgenommen.
Meine Damen und Herren, let's get loud. So lautet das Motto des Tages der Elementarpädagogik in diesem Jahr. Die Tatsache, dass Sie alle zu dem heutigen Symposium gekommen sind, ist die beste Voraussetzung dafür, dass es laut wird. Denn mit jeder Aktion und jeder Veranstaltung, jeder Diskussion und jedem Flashmob bekommt die elementare Bildung mehr Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit ist dringend notwendig. Denn von den besten Bildungschancen für alle Kinder und von bestmöglichen Arbeitsbedingungen für pädagogisches Personal sind wir leider noch weit entfernt. Dabei ist das, was in unseren Kindergärten, Horten und Krippen gelernt wird, der Grundbaustein für die Bildung eines Menschen. Diese Orte sind keine Aufbewahrungseinrichtungen für Kinder. Sie sind Orte des Lernens und Entfaltens, der Neugier und der Freundschaften. Hier wächst die nächste Generation heran, eine Generation, welche die Welt aktiv mitgestalten wird. Eine gute elementare Bildung ermöglicht aber nicht nur den Kindern eine sorgenfreie Umgebung, sie ermöglicht es auch den Eltern, vor allem den Müttern, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder eine Karriere zu verfolgen, und zwar in dem Wissen, dass ihre Kleinen gut aufgehoben sind, während sie arbeiten. Allein aus diesen Gründen müssen wir uns damit auseinandersetzen, was gute Elementarbildung ausmacht und wie wir sie weiter verbessern können. Und dazu leisten Sie alle heute einen wichtigen Beitrag, indem Sie hier sind und Ihre Stimmen gemeinsam für die beste Bildung aller Zeiten erheben, wie es im Forderungskatalog heißt. Ich danke Ihnen daher von Herzen, dass Sie heute an dem Symposium teilnehmen und gemeinsam laut sind. Ich bin mir sicher, Sie werden gehört. Ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche und interessante Workshops.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von NEBÖ, Netzwerk Elementare Bildung Österreich, anlässlich des Tages der Elementarbildung 2023. Ich darf heute vorstellen Eva Kickinger-Eder, die Schriftführung von NEBÖ, und Katharina Antolkowicz-Swoboda, zuständig für Social Media. Mein Name ist Natascha Taslimi und ich bin die Vorsitzende des Vereins. Vielleicht ein paar kurze Worte zum Tag der Elementarbildung selber. Warum gibt es den überhaupt? 2018 hat dieser Aktionstag zum ersten Mal stattgefunden und das war eine Idee von Raffaela Keller, der damaligen Vorsitzenden des Österreichischen Berufsverbandes der Kindergarten- und Hortpädagoginnen. Und wir haben 2020 übernommen und das Netzwerk Elementare Bildung daraus gemacht, weil wir alle Beschäftigten in der Elementarpädagogik ansprechen wollten. Nicht nur die ElementarpädagogInnen, sondern auch das unterstützende Personal, die AssistentInnen, die KindergruppenbetreuerInnen und die Tageseltern. Heute an diesem Aktionstag soll es darum gehen, Elementarbildung in den Mittelpunkt zu stellen und dafür zu plädieren, dass elementare Bildung gleichwertig der Schulbildung gesehen wird. Das ist weder in der Politik angekommen noch in der Öffentlichkeit. Wenn von Elementarbildung die Rede ist, dann ist es sehr oft geringschätzig. Da wird nur gespielt, da wird nur beaufsichtigt und was hier an Bildung passiert, ist wenig transparent. Im Zuge dessen haben wir uns zusammengeschlossen mit verschiedenen Organisationen und Bildungseinrichtungen, mit den Berufsgruppen in den Bundesländern und haben diesen Folder elementar die beste Bildung aller Zeiten formuliert, wo die 7 wichtigsten Forderungen an die Politik aufgelistet sind, die es braucht, damit Elementarbildung nicht nur die Aufmerksamkeit erfährt, die es braucht, sondern damit Kinder Bildungschancen haben und das Wort Bildungsgerechtigkeit nicht nur eine leere Floskel bleibt. Vielleicht, Eva, darf ich dich bitten, dass du kurz zu den ersten 3 Punkten des Folders Stellung nimmst.
Zum einen wäre die Forderung Nummer 1 die Eingliederung des elementaren Bereichs in die Zuständigkeit des Bildungsministeriums, und zwar in die alleinige Zuständigkeit des Bildungsministeriums und ein einheitliches Bundesgesetz. Forderung Nummer 2 wäre ein nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende Pädagoginnen-Kind-Relation in den Gruppen mit entsprechenden Gruppengrößen. Und Forderung Nummer 3 zielt auf die Vor- und Nachbereitungszeit der Elementarpädagoginnen ab. Da fordern wir mindestens 25% der Arbeitszeit für diese Vor- und Nachbereitungszeiten, unabhängig von einer Vollzeit- oder Teilzeitanstellung.
Katharina wird die anderen Punkte vorstellen im Folder.
Der 4. Punkt wäre dann Recht auf Bildung und vor allem auch auf Inklusion. Und der 5. Punkt wäre die Tertiarisierung der Ausbildung von Elementar- und Hortpädagoginnen, aber auch die Vereinheitlichung der Ausbildung der Assistenzkräfte nach dem höchstmöglichen Standard. Natürlich ist auch der 6. Punkt, eine faire bundeseinheitliche Entlohnung, wesentlich. Und auch der 7., der die Einbindung der Expertise von elementarpädagogischen Interessensvertretungen, zum Beispiel bei der Formulierung von Gesetzen, einbezogen wird. Das waren dann die 7 Forderungen von dem Folder. Und wir haben dahingehend auch noch eine Lektüre oder eine Vertiefung der Forderungen, die wissenschaftlich auch belegt sind. Und die kann man auf der Website www.elementarbildung.at auch downloaden und sich noch näher einlesen dazu.
Danke. Neu sind diese Forderungen nicht. Vor 30 Jahren wurde das Charlotte-Bühle-Institut, das ist das Institut für Kleinkindforschung in Österreich, das einzige, das wir haben, damit beauftragt, eine Publikation zu verfassen, wo pädagogische Qualität in der Elementarpädagogik definiert wurde. Und eines der wichtigen Dinge war der Personal-Kind-Schlüssel. Das heißt, die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte im Verhältnis zu den Kindern. Es war auch die Raumgröße darin erfasst, dass Kinder eine bestimmte Anzahl an Raumgröße brauchen, auch an Garten, an Bewegungsräumen. Und das Interessante ist, das, was vor 30 Jahren beauftragt wurde vom damaligen Bildungsministerium, es ist bis heute nichts davon umgesetzt. Und dann muss man sich die Frage stellen, womit hat denn das zu tun? Das Ministerium gibt laufend Forschungsaufträge. Es wurden jetzt zum Beispiel in der letzten die Bildungsverläufe der Absolventinnen für Elementarpädagogik untersucht. Also die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, das ist die Ausbildungsform, wo Elementarpädagoginnen in Österreich ausgebildet werden, in der 5-jährigen Form oder im Kolleg für Elementarpädagogik in der berufsbegleiteten Erwachsenenform. Neu ist, dass auch die pädagogischen Hochschulen grundständig ausbilden, und zwar mit dem Hochschullehrgang Elementarpädagogik. 60 EC ist ein Lehrgang, der in 2 Semestern zu absolvieren ist und Personen mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium Primarstufe, Bildungswissenschaft, Erziehungswissenschaft oder Pädagogik, das heißt in Österreich unterschiedlich, und Sonderschullehramt, sind dafür zugelassen und Also in Wien ist dieser Lehrgang höchst erfolgreich. Die Lehrgänge sind voll. Ich hoffe, dass es in den anderen Bundesländern auch so ist. Und was neu sein wird, es wird eine weitere Ausbildung geben ab Oktober 2023, einen neuen Hochschullehrgang Quereinstieg Elementarpädagogik, der auch qualifizieren soll, also mit Berufsberechtigung zur Elementarpädagogin endet. Und dafür sind alle Bachelorstudien zugelassen, egal welche Fachrichtung. Das heißt, von Seiten der Politik wird damit argumentiert und diesem Personalmangel entgegenzutreten, dass es verschiedene Ausbildungsformen gibt. Ja, wenn wir den Ausbau weiter betreiben wollen, brauchen wir natürlich mehr Personal. Der Punkt ist, auch dieses Personal, wenn sie akademisch ausgebildet sind, wird nicht in den Einrichtungen bleiben, wenn die Rahmenbedingungen nicht dahingehend geändert werden. Und aus dieser Studie, um nochmal darauf zurückzukommen, geht ja auch ganz klar hervor, dass es die Rahmenbedingungen sind, unter denen Elementarpädagoginnen arbeiten, die Absolventinnen der fünfjährigen Ausbildung, ja, man muss bedenken, das sind Jugendliche, die beginnen mit 14 Jahren die Ausbildung, endet mit 19, mit Matura und Berufsberechtigung, sich einfach überfordert fühlen. Der Kindergarten, die Kindergruppe hat Anforderungen, und das hat sich verändert, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Und in den letzten 30 Jahren wurde darauf von Seiten der Politik nicht reagiert, weil die Rahmenbedingungen nicht verändert wurden. Es geht längst nicht mehr darum, dass wir Kinder in ihrer Entwicklung und ihren Bildungsprozessen begleiten. Es kommen viel, viel mehr Aufgaben an Elementarpädagoginnen heran. Wir haben die verpflichtenden Sprachstandserhebungen. Wir haben gezielte Beobachtungen. Wir haben die Beratung der Eltern und Familien in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder. Es ist die Teamentwicklung, die Standortentwicklung. Auch Kindergärten sind Organisationen, die sich weiterentwickeln müssen. Und das sind alles Aufgaben, die junge Menschen mit 19 Jahren, also nicht alle, aber zumindest viele, überfordern und die deswegen entweder in die Teilzeitanstellung gehen oder gar nicht erst in den Beruf einsteigen. Vielleicht, Katharina, magst du kurz zu den Anforderungen eines Kindergartens noch was sagen? Du bist ja selbst auch Mutter und deine Tochter hat jetzt mit dem Kindergartenbesuch begonnen.
Ja, also als Mutter einer 3,5-jährigen Tochter macht mir natürlich die gesamte Situation sehr viele Sorgen und auch natürlich mache ich mir Gedanken dazu. Und war auch sehr sorgsam in der Auswahl des Kindergartens. Und es ist gar nicht so leicht, da einen passenden Kindergarten zu finden, wo ich dann als Mutter das Gefühl hatte, dass meine Tochter da wirklich individuell, empathisch begleitet werden kann in ihrer Entwicklung. Und auch als Elementarpädagogin weiß ich, wie schwer es ist, bei 25 Kindern wirklich individuell auf das einzelne Kind eingehen zu können. Und wenn ich jetzt von Entwicklungsbegleitung spreche, und das ist das Interessante auch an der frühen Kindbildung in der Kindheit, das beginnt ja vom Trösten am Schoß, wo man emotionale, soziale Nähe und Interaktion dem Kind bietet, sozusagen dem Sicherheit und Geborgenheit bietet, das ist auch schon eine Form von Bildung, geht das ja weiterhin zur Bildung im MINT-Bereich zum Beispiel, das Erforschen von verschiedenen Bereichen im Kindergarten. Und das sind einfach sehr viele Anforderungen an eine Pädagogin, also im praktischen Tun, unabhängig jetzt von den administrativen Tätigkeiten, Reflexionsschreiben, Planungen schreiben, Elterngespräche planen und nachbearbeiten, die einfach das sehr, sehr schwer machen, jedem Kind gerecht zu werden. Und das ist einfach extrem wichtig, dass die Politikerinnen da endlich zuhören und aktiv werden, dass die beste Bildung für die Kinder mit besten Rahmenbedingungen einhergeht.
Danke, Katharina. Jetzt stellen Sie sich vielleicht auch die Frage, warum ist denn in die Elementarpädagogik, die elementare Bildung jetzt noch da, wo sie steht im Vergleich zur Schulbildung? Ja, die Schulbildung hat sich jetzt seitens der Politik und auch in der Öffentlichkeit dahingehend also etabliert, dass Schulen wichtige Einrichtungen sind, weil Kinder eben die Grundtechniken lernen. Und warum ist das beim Kindergarten noch nicht so? Also einerseits ist es die Politik, die diese Versäumnisse der gesellschaftlichen Anforderungen nicht wahrgenommen hat, und um darauf zu reagieren. Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass die Beschäftigten in der Elementarpädagogik, die natürlich überwiegend Frauen sind, glaube ich, auch zu wenig gelernt haben, für ihre Rechte laut zu werden, sie zu artikulieren und sich dafür einzusetzen. Wir haben ja das Motto Let's Get Loud, nämlich verbünden wir uns mit allen an der Elementarbildung Interessierten, jetzt nicht nur die Berufsgruppen, die es in manchen Bundesländern gibt, mit den Eltern, mit den Familien, mit anderen Organisationen, und werden wir gemeinsam laut. Und dieser Folder, es haben mittlerweile über 20 Organisationen mit ihrem Logo sich dazu bekannt. Wir sind gerade in der nächsten Druckauflage und wir freuen uns wirklich sehr, dass die Arbeiterkammer Österreich diesen Folder mit ihrem Logo mit unterzeichnen will und uns unterstützt zu sagen, ja, es ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen angepasst werden, damit die Beschäftigten in den Beruf einsteigen und bleiben und damit Kinder einfach beste Bildungschancen haben. Und ein Weg, wie man ElementarpädagogInnen dazu ermutigen kann, laut zu werden, ist aus meiner Sicht die Bildung. ElementarpädagogInnen weiterzubilden und zu professionalisieren, das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt, wie Menschen ermutigt werden, für ihre Rechte einzustehen. Und vielleicht, Eva, du bist ja im Masterstudium Elementarpädagogik gerade. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, was dich bewogen hat, diesen Studiengang zu machen und was das Studium verändert hat.
Ich habe, bevor ich jetzt mit dem aktuell laufenden Masterstudium an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich begonnen habe, das Bachelorstudium an der Pädagogischen Hochschule Wien abgeschlossen. Beide Studien, sowohl das abgeschlossene und das aktuell laufende, habe ich einfach auch mit der Motivation begonnen, dass ich gesagt habe, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mich intensiver mit allen Aspekten der elementaren Bildung auseinandersetzen und beschäftigen und möchte dazu einen Beitrag an die Weiterentwicklung im Feld einfach leisten. Ich finde es einfach ganz, ganz besonders wichtig, dass man neben den Kompetenzen und Bildungs- und Wissensständen, die man in den grundständigen Ausbildungen erwerben kann, auch noch tiefer in das Feld der elementaren Bildung hineingehen kann, sich mit wissenschaftlichen Forschungen und Erkenntnissen auseinandersetzen kann, einfach auch lernt, wie man Kinder im Rahmen der frühen Bildung, Begleitung und Betreuung noch besser unterstützen kann, fördern kann, wie man die Familien, die Erziehungsberechtigten noch besser unterstützen und begleiten kann, weil eben elementare Einrichtungen auch den Auftrag haben, Familien unterstützend zu agieren, Familien ergänzend zu agieren, damit Kinder wirklich eine sehr, sehr gute und fundierte Grundlage in den Start, in ihre Bildungsbiografie dann auch vorweisen können und hier ein geeignetes Feld vorfinden. Ich habe den Eindruck oder wirklich auch die Erkenntnis, dass mich das sehr gut auch unterstützt, auch in meiner beruflichen Tätigkeit als Führungskraft. Ich bin sehr froh, dass ich mich zu diesen Weiterbildungen auf der CR-Ebene auch wirklich entschlossen habe und hoffe, dass hier noch viele Kollegen und Kolleginnen auch folgen werden.
Ich darf vielleicht noch dazu erwähnen, auch die Fachhochschule Campus Wien bietet ein Bachelorstudium speziell für Führungskräfte an. Also es ist mir wichtig, dass man hier alle erwähnt. Das war vor dem Bachelorstudium Elementarpädagogik, heißt in den anderen Bundesländern, im Verbund Nordost heißt es eben Elementarbildung, Inklusion und Leadership. Und man muss wirklich festhalten, die Studierenden absolvieren diese Studien berufsbegleitend in dem Wissen, dass es aus heutiger Sicht keine höhere Entlohnung dafür gibt. Und trotzdem machen sie es, weil ihnen berufliche Professionalität wichtig ist. Und das, was dann immer diese Unkenrufe, die es dann immer gibt, na, wenn Sie studiert haben, dann bleiben Sie nicht im Berufsfeld. Das kann man ganz, ganz einfach widerlegen. Ja? Eva Kickinger-Eder hat studiert, studiert weiter und ist im Berufsfeld. Katharina Antolkowicz-Swoboda studiert und ist im Berufsfeld. Und unsere Absolventinnen, wir haben schon zwei Kohorten fertig, bleiben im Berufsfeld. Das ist nicht der Grund, dass sie studiert haben und dann denken, jetzt mache ich irgendwie was anderes, hat vielleicht so viel Aufstiegsmöglichkeiten in der Elementarpädagogik, gibt es zwar jetzt noch nicht, aber es ist überwiegend die Freude, im Beruf zu arbeiten und es professionell zu tun. Und das ist, was die Menschen im Beruf hält und diese Zuversicht und die Hoffnung, es wird sich etwas ändern. Nämlich, wenn wir uns gemeinsam zusammentun und wenn wir gemeinsam aktiv werden. Ich darf vielleicht noch kurz auf die Umfrage von Integral eingehen. Erfreulicherweise gibt es 42% der Befragten, die die Bildungsvermittlung im Kindergarten für wichtig halten. Das könnte jetzt so ein Indiz sein, dass es langsam zu sickern beginnt, dass auch die Öffentlichkeit merkt, dass hier Bildung passiert und nicht nur Aufbewahrung oder Betreuung. Eine Frage hat sich bezogen auf die frühkindliche Bildung und die Gehirnentwicklung. Das wird beim morgigen Symposium Elementarpädagogik Let's Get Loud an der Pädagogischen Hochschule der Plenarvortrag von Isabella Sato-Jackson werden. Das ist ja immer das, was die Politik verlangt, Zahlen zu haben. Und das kann die Wissenschaft bieten. Die Wissenschaft kann belegen, dass hohe Qualität in der Elementarbildung nachweisbar ist, in einer förderlichen Entwicklung, das kann man messen. Und der Return on Invest, also auch die wirtschaftliche Seite, belegt ganz klar, gibt es Studien mit unterschiedlichen Zahlen, durchschnittlich ist es 1:8. Jeder Euro, der in die elementare Bildung investiert wird, kommt 8-fach zurück. Das heißt, auch dieser volkswirtschaftliche Nutzen ist belegt. Und aus aktuellem Anlass haben wir auch die Frage mit hineingenommen zum Kinderschutz. Wir haben die Behauptung formuliert, der Kindergarten ist ein sicherer Ort für Kinder. Und davon sind wir überzeugt, dass das so ist. Und dass es trotzdem ein Fehler ist, jetzt alle Männer in der Elementarbildung unter Generalverdacht zu stellen und noch mehr Männer daran zu hindern, in dieses Berufsfeld überhaupt einzusteigen. Denn wenn man sich als Mann dann fürchten muss, bei jeder liebevollen Näherung eines Kindes unter Verdacht gestellt zu werden, dann ist das mehr als abschreckend. Soweit unsere Ausführungen. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?
Ja, ich wollte fragen, Sie wollen eine Vereinheitlichung, also Sie wollen ein Bundesgesetz und Sie wollen, dass die Kindergärten dem Bildungsministerium unterstellen. Was sind denn jetzt die Probleme, die dadurch entstehen, dass das nicht so ist? Also gibt es da Probleme oder ist das warum fordern Sie das?
Warum wollen wir dieses einheitliche Bundesgesetz bzw. die Unterstellung des elementaren Bereichs unter die Kompetenz des Bildungsministeriums? Aktuell gibt es 9 unterschiedliche Kinderbildungs- und Betreuungsgesetze, das heißt für jedes Bundesland eigene Vorgaben, eigene Rahmenbedingungen, eigene gesetzliche Vorstellungen. Dadurch gibt es zum Teil auch wirklich Qualitätsunterschiede, sei es von den Höchstzahlen in den Kindergartengruppen bzw. also in den verschiedenen Gruppenformen, die es im elementaren Bereich gibt. Sei es die Personalbesetzung in den Einrichtungen, sei es zum Teil, es gibt unterschiedliche Dienstrechte. Also könnte man wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr viel aufzählen. Eine Vereinheitlichung würde hier wirklich die ultimative Chance bieten, dass Kinder von Bregenz bis nach Wien in einem qualitativ einheitlichen Setting die gleiche Chance bekommen. Und dass Kinder und ihre Familien hier auch wirklich gleich behandelt werden und auf der anderen Seite auch das Personal in den Einrichtungen gleich behandelt wird, weil es eben diese einheitlichen Qualitätsvorgabenstandards dann gibt.
Also das Ziel muss sein, wenn für die Schulbildung das Bildungsministerium zuständig ist, dann muss es für die elementare Bildung äquivalent gleich sein. Und es ist ja nicht einzusehen, warum ein Kind in Vorarlberg andere Bedingungen haben soll als ein Kind im Burgenland zum Beispiel. Der Kindergarten bereitet, wir sagen immer, auf das Leben vor. Es ist nicht nur um die Schule, um die es geht, sondern Kinder erwerben hier Kompetenzen, die für ihr späteres Leben wichtig sind. Und das sollte für alle gleich sein.
Ich würde noch schnell fragen, was wäre denn die optimale, also der optimale Personalschlüssel? Also je nachdem, gibt natürlich Unterschiede, je nachdem wie eine Gruppe ist, nehme ich an, aber wie schaut es denn ungefähr aus?
Ja, also nach wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man sagen, dass ein optimaler Fachkräfte-Kind-Schlüssel 1:8 wäre. Und je nachdem, wie die Gruppen sind, wie Sie schon gesagt haben, wenn die Kinder einen erhöhten Förderbedarf haben, wäre natürlich je mehr Personal, umso besser. Für die jungen Kinder 1:6, wenn ich es, ja genau, 1:6.
Das sind die unter 3-Jährigen.
Genau.
Und es gibt Bundesländer, die das schon gemacht haben. Ja, so, es haben einige Bundesländer ihre Kinderbildungs- und Betreuungsgesetze jetzt nach vielen, vielen Jahren, kann man sagen, aber es ist passiert und das werte ich schon als einen ersten Schritt, der in die richtige Richtung geht. Salzburg war eigentlich das Erste, die hier schon Vorreiterin war, die die Kinderanzahl gerade beim jungen Kind wirklich sehr reduziert haben. Also mit 8 Kindern als maximale Kinderanzahl ist das dem wissenschaftlichen Stand schon sehr, sehr nahe. Und wenn wir denken, wir haben in Wien 15 Kinder.
Weiß man eigentlich, wie viel zusätzliches Personal man benötigen würde, damit man diesen Personalschlüssel dann auch tatsächlich haben kann?
Ja, das weiß man. Dazu gibt es auch ganz genaue Rechnungen und Studien dazu. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind es österreichweit 13.000, wenn ich die Zahl richtig noch im Kopf habe. Also man braucht natürlich eine hohe Anzahl an Personen, das ist richtig. Aber wenn man die Rahmenbedingungen verändert, dann würden von den ca. 4.000, die jetzt jährlich in Österreich eine Berufsberechtigung zur Elementarpädagogin erhalten, dann würde man hier schon einen höheren Anteil in den Beruf überhaupt einsteigen lassen. Ja.
Gibt es Zahlen zum Leuten, die zurückgehen wieder in den Kindergarten, die BAföG abgelegt haben?
Also aktuelle Zahlen sind uns nicht bekannt dazu. Das ging auch jetzt aus dieser Studie nicht hervor. Was man natürlich subjektiv sagen kann, ich habe viele Jahre lang auch am Kolleg für Elementarpädagogik an der BAföG 8, dem ersten Kolleg in Österreich, gelehrt. Und wir sind natürlich im Austausch mit den Absolventinnen. Und aus diesen Gesprächen weiß man, warum sie gegangen sind und was passieren muss, damit sie wieder einsteigen. Und das sind, wenn man sie fragt, in erster Linie die Rahmenbedingungen. Sie lernen sowohl an der BAföG wie auch an den pädagogischen Hochschulen im Hochschullehrgang, wie man Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung begleitet, wie man Eltern berät in der Erziehung ihrer Kinder. Und sie können aufgrund des Personalmangels, kommen sie viel zu wenig dazu. Es bleibt so, das Hauptgeschäft immer nur das Notwendigste zu tun, dass der Laden rennt, unter Anführungszeichen. Und das macht unzufrieden mit der Zeit. Weil wenn sie gelernt haben, Kinder genau zu beobachten und auf ihre Bedürfnisse und Interessen Bildungsangebote zu setzen, Entwicklungsprozesse zu begleiten, wird man wirklich frustriert, wenn man das nicht kann. Kinder in ihrer sprachlichen Bildung zu fördern, das heißt, ich brauche Zeit, um mich mit einem Kind hinzusetzen, um mit dem Kind in Interaktion zu treten. Und diese Zeit haben sie viel, viel zu wenig. Und das macht unzufrieden.
Aber ist Geld nicht auch ein Faktor, warum dann viele nicht zurückkommen, weil es eben so schlecht bezahlt ist?
Geld ist ein Faktor, aber nicht der wichtigste. Ja? Ich glaube, das ist irgendwie auch ein bisschen die Ideologie, die da mitspielt. Es ist nicht der Hauptfaktor. Wir fordern ja einheitliche Entlohnung. Es gibt Bundesländer, die einfach besser bezahlen als andere. Und das sollte, und Kollektivvertrag ist in dem Sinn, gibt es ja auch keinen. Das heißt, das wären Dinge, die da lang an der Zeit wären.
Ich würde dazu auch noch gerne ganz kurz was sagen. Als Führungskraft führe ich hier regelmäßig Bewerbungsgespräche auch in dem Bereich. Und es ist mittlerweile aus Führungskraft, aus Trägerperspektive wirklich sehr, sehr schwer, offene Stellen nachzubesetzen. Natürlich, die Gehaltsfrage wird immer gestellt. Wie muss man ja sein Leben finanzieren? Es ist aber, so wie auch schon die Frau Daslimi gesagt hat, selten die erste Frage. Also es wird dann wirklich oft gefragt, bin ich alleine in der Gruppe? Bekomme ich Unterstützung in der Begleitung der Kinder? Welche Möglichkeiten habe ich, um das Bildungs- und das hochwertig qualitative Betreuungsangebot überhaupt im Alltag in der Gruppe umsetzen zu können? Es wird dann auch gefragt, gibt es Zeiten für Supervision? Gibt es Zeiten für Fort- und Weiterbildung? Also man merkt, es ist nicht nur das Gehalt, sondern es ist wirklich das gesamte Drumherum eigentlich, das mittlerweile bei Berufsbewerbern, Berufseinsteigerinnen, aber auch bei jenen Personen, die schon länger im Feld sind und einfach schauen, gut, wohin entwickelt sich das Feld, wo geht's hin. Es wird wirklich auf das Gesamtpaket mittlerweile geachtet und es ist einfach so, dieses Gesamtpaket kostet Geld und dafür müsste wirklich auch von Seiten des Bundes sehr, 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 sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Es wird nicht umsonst wirklich immer wieder kommuniziert. Es braucht eigentlich die jährliche, genannt wird es Kindergartenmilliarde, ich würde es lieber nennen, die Milliarde für den gesamten elementaren Bereich.
Österreich hinkt ja da noch sehr hinten nach im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Ja, wir geben ja nicht einmal, also 0,6 des BIP für Bildung aus, andere sind es bei 2%. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und der Punkt ist, Österreich ist ja kein armes Land. Es ist ja nicht so, dass dieses Geld nicht da wäre. Es geht nur um die Umverteilung. Jetzt hat die Elementarpädagogik bedauerlicherweise keine Lobby und deswegen kriegt auch die elementare Bildung hier weniger Geld. Und da wäre eben der dringende Appell an die Politik, das Geld zu investieren, die es tatsächlich braucht. Und auch wenn in der neuen 15a-Vereinbarung sehr plakativ ja kolportiert wurde, es gibt jetzt mehr Geld, es gibt diese 1 Milliarde. Auf diese 6 Jahre heruntergerechnet sind es dann 60 Millionen. Das ist einfach zu wenig. Es braucht diese Milliarde pro Jahr, damit in dieser elementaren Bildung Qualitätsstandards endlich erhöht werden.
Das war also Folge 12. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, ihn auf Social Media teilt und ihn in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und vielen anderen Plattformen. Nochmal danke fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.